einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen hier in Bern, in der schönen Bundeshauptstadt, wo da die ganze Schweiz heute drauf schaut, wegen der Wahlen. Erich, du hast es schon gesagt in der Einleitung. Ein besonderer Tag, ich hoffe, ihr habt richtig abgestimmt. Und wir dürfen dankbar sein, dass Gott im Regiment sitzt und er alles herrlich ausführt. Und ich habe heute Morgen eine besondere Last auf dem Herz. Ich habe das Thema, wo wir auf der Schweizer Tour an verschiedenen Orten schon dürfen weitergeben durften, möchte ich auch weitergeben. Aber zuerst möchte ich doch auch noch auf die Lage in Nahost eingehen und tun wir das, so wie es der Herr schenkt, dann miteinander verbinden. Und bevor wir einsteigen, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Teuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Morgenstunde hier in Bern, an diesem besonderen Tag, wo gewählt wird, wo ein Stück weit auch die nächsten 4 Jahre Weiche gelegt wird. Danke, dass du der Herr bist, auch über unser Schweizer Volk, über unsere Schweizer Regierung. Wir wissen aus deinem Wort, du setzt Könige ein, du setzt Könige ab. So mancher fühlt sich auch als König hier im Parlament. Du mögest alles wohl machen und segne uns jetzt auch in der Betrachtung deines Wortes. Du mögest Gnade schenken für rechtes Verständnis, Gnade schenken zum rechten Hören, zum Achthaben, aber auch mir die Gnade, dein Wort in rechter Weise weiterzugeben, wie es dir gefällt und dir Ehre bringt. Amen. Ja, ihr Lieben, das Thema heute lautet Beweis seiner Wiederkunft. Heute Morgen möchte ich eigentlich über 4 Gewissheiten sprechen und damit die Wiederkunft Jesu beweisen. Wir leben in einer Zeit der Ungewissheit. Ungewissheit auf allen Lebensgebieten, Politik und Wirtschaft, wie wird es weitergehen, wer wird gewählt, was kommt auf uns zu, habe ich zukünftig noch Arbeit und Rente. Ungewissheit, auch wissenschaftlich und in Natur, was läuft hier wirklich, welche Erkenntnisse sind bewiesen, während früher Wissenschaft doch eine sehr anerkannte Spezies war und übrigens die Ursprünge von Wissenschaft allesamt christlich waren, auch zum Beispiel die Top-Universitäten in Amerika von Christen gegründet, heute verkündigen sie alles andere, eigentlich alles entgegengesetzt von dem, was die Bibel lehrt. Und bei wissenschaftlichen Erkenntnissen muss man heute fragen, wer hat die Studie bezahlt, damit man die Ergebnisse dann besser einordnen kann. Ungewissheit in Medien und Gesellschaft, die einen berichten so, die anderen über das gleiche Ereignis ganz anders. Ungewissheit bis hinein in die grundsätzlichsten Fragen des Lebens, nämlich, bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Und Ungewissheit prägt seit 1. Mose Kapitel 3 unser Menschsein. Das erste Menschenpaar vertraute der Lüge Satans mehr als der Wahrheit Gottes mit verheerenden Folgen. Ungewissheit und Angst ist Teil unseres Menschseins seither. Aber auch wenn es Ungewissheit hin und her durch die Generationen gegeben hat, diese Zuspitzung, wie wir sie heute erleben, hat es noch nie gegeben. Und zwar alle Gebiete sind ungewiss, alle, bis wie gesagt hinein in das ursprünglichste Menschsein. Wer bin ich? Und dann seit 2 Wochen, Samstag, 7. Oktober, Ungewissheit in Nahost. Ich war diese Tage in Frankfurt an der Buchmesse für unser Missionswerk Wir haben da Kontakte mit ausländischen Verlagen und haben gute Treffen. Und dann hat sie einen Stand gehabt von der Deutschen Wochenzeitung für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Wissen und Kultur, die Zeit. Und da steht groß drauf, wo soll das enden? Ist doch genau die Frage, die sich wirklich alle stellen, auch wenn ich nicht immer mit dem Inhalt und der Ausrichtung eins bin mit dieser Zeitung. Aber das ist doch die Frage, die uns beschäftigt. Wo soll das enden? Wo soll das enden? Hamas, dieses arabische Wort, das sich diese islamistische Terrororganisation gegeben hat, heißt auf Arabisch Begeisterung, Eifer oder Kampfgeist. Dieses Wort kommt auch in der Bibel vor. Auf Hebräisch, in 1. Mose 6, Vers 11 bis 13, wird das zweimal erwähnt. Gewalt. Auf Hebräisch heißt es Gewalt. Und genau das beschreibt Hamas. In 1. Mose 6, dort sagt Gott, die Erde ist erfüllt mit Gewalt. Deshalb werde ich sie vernichten. Und genau das haben wir vor zwei Wochen gesehen in Nahost. Es ist der Geist Amaleks, der die Schwächsten tötet. Alte entführt mit Menschen, die dement sind, Schabernack treibt, Kinder in ihren Kinderbettchen enthauptet. Furchtbare Bilder. 1300 Tote. Seit dem Holocaust ist es das schrecklichste Ereignis für die Juden. Seither sind an einem Tag nie so viele Juden getötet, ermordet, bestialisch umgebracht worden. 1300 an der Zahl. Es hätte der Abschluss des Sukkot, des Laubhüttenfestes werden sollen, nach 7 Tagen Laubhüttenfest. Am Schluss, an diesem Schabbat, ist Simcha Torah, das ist Simcha Freude, Torah, das Gesetz, die Freude über das Gesetz. Es ist der festliche, freudige Abschluss. Und es kam die totale Katastrophe. Und wir fragen, ja, wie es die Zeit gesagt hat, wo führt das hin? Ich möchte eine andere Frage stellen, worum geht's denn wirklich? Worum geht's denn wirklich, liebe Freunde? Liebe Freunde, es geht darum, was in 2. Chronik 6, Vers 6 geschrieben steht. Dort heißt es, Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. Ich meine, Hamas hat gesagt, ihr Auftrag, ihr Ziel ist die Befreiung Jerusalems. Marsch nach Jerusalems. Woher kommt das? Im Iran ist der letzte Freitag des islamischen Fastenmonats Ramadan ein gesetzlicher Feiertag, der sogenannte Al-Quds-Tag. Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem. Einer der Wünsche der iranischen Nation ist die Befreiung von Holy Quds. Al-Quds, der arabische Ausdruck für Jerusalem und bedeutet die Heilige. An diesem Al-Quds-Tag demonstrieren Millionen Muslime für die Befreiung Jerusalems von den Zionisten. Jerusalem. Jerusalem ist die Stadt, die Gott sich erwählt hat, liebe Freunde. dass mein Name dort sei. Darum geht es, liebe Freunde. Es geht nicht um ein wenig Land. Die Araber haben 365 Mal mehr Land als die Israeli. Geht es da um Land? Die hätten mehr als genug. Geht nicht um Land, liebe Freunde. Wir müssen verstehen, dass es kein politischer, sondern ein rein geistlicher Konflikt ist. Dieser Konflikt erbarmte sich an eigentlich lokal dann in Israel durch den UNO-Teilungsplan der britischen Mandatsgebietes im November 1947 und brach dann mit der Ausrufung des Staates Israel mit voller Wucht los. Durch die ganzen Jahrhunderte wurden Juden verfolgt, sie wurden gehetzt von einem Ort an den anderen, sie wurden getötet, sie wurden verachtet, sie wurden, ach, was haben sie nicht in den 2000 Jahren seit der Zerstreuung durch im Jahre 70 durch Titus erleben müssen. Und nun erfüllt sich biblische Prophetie. Israel kehrt wieder in dieses Gebiet zurück, wo Gott es ihnen verheißen hat. Die arabischen Länder bezeichnen die Staatsgründung am 14. Mai 1948 als Katastrophe, die sie mit umfassenden kriegischen Handlungen rückgängig machen wollten. Bis heute heißt der 14. Mai 1948 im Arabischen Al-Nakba, das heißt die Katastrophe. Gebietsverlust und Flüchtlingselend sind nur vorgeschobene Gründe. In Wahrheit geht es um mehr, warum Islamisten so fanatisch um Israel und insbesondere um Jerusalem kämpfen. Ich habe in der NZZ ein Interview gelesen, das war ungefähr vor 15 Jahren, da hat oder 12 Jahren oder 10, die Hamas-Familienministerin hat dort der NZZ im Interview gesagt, ja, sie bedauere, dass Allah ihr, ich glaube, sie hatte 5 Söhne, nur 5 Söhne gegeben hat und nicht mehr, wo sich im Kampf gegen die Juden opfern können. Familienministerin. Warum dieser Hass? Seht ihr, die Scharia, die religiöse Pflichtenlehre des Islams auf Basis von Koran und Hadith teilt die Welt in zwei Gebiete. Dar al-Islam und Dar al-Harb. Dar al-Islam, arabisch, heißt Dar Haus, Islam, der Frieden, ist das Haus des Friedens und bezeichnet alle Gebiete unter muslimischer Herrschaft. Der arabische Begriff Dar al-Harb heißt wörtlich übersetzt Haus des Krieges oder besser Gebiet des Krieges. Das eine, Dar al-Islam, bezeichnet alle Gebiete unter islamischer Herrschaft und Dar al-Harb bezeichnet alle Gebiete nicht unter islamischer Herrschaft auf dieser Welt, die noch erobert werden müssen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber Freddy, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist jetzt das nicht ein bisschen extrem? Nun, ihr könnt das auf Wikipedia nachlesen. Und ich durfte vor einigen Jahren ein Interview machen mit dem israelischen Botschafter hier in Bern. Und nach dem Interview hat er gesagt, ja, warten Sie mal, ich gehe mal schnell in mein Büro. Und da ist er zurückgekommen und hat mir diese Karte gezeigt. Und da heißt es, the map of United States of Islam, die Karte von den Vereinigten Staaten des Islams. Grün sind die Gebiete, die unter islamischer Herrschaft stehen und die anderen Farben, das muss noch erobert werden vom Islam. Die meisten Muslime, sie wissen vielleicht gar nichts von dem. Es sind die Islamisten, die Extremen, die das propagieren, aber es ist definiert im Islam, liebe Freunde. Und hier, das ist so ein Abbild von der saudi-arabischen Fahne. Auf der saudi-arabischen Fahne, ich weiß nicht, ob ihr die mal vor Augen habt, so eine große grüne Fahne, hat so schöne arabische Buchstaben drauf. Ich finde, das sieht künstlerisch sehr richtig schön aus. Aber was wir nicht wissen ist, dass da auf Arabisch Ashadu an la ilah illa la wa ashadu anna Muhammadan Rasulura heißt. Wisst ihr, was das heißt? Also Leute, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Steht auf der saudi-arabischen Fahne? Ja, man kann doch Frieden machen. Ja. Sie weichen keinen Millimeter von ihrer Absicht ab, aber sie geben sich freundlich und nett und versuchen Ausgleich und Frieden. Und die einfachen Leute wollen tatsächlich Frieden. Die haben wirklich die Schnauze gestrichen voll vom Extremismus. Wir kennen ja viele Leute auch in Israel. Lasst uns endlich in Ruhe mit diesem Konflikt. Aber die Islamisten beharren auf diesen Dingen. Und nebendran von der saudi-arabischen Fahne hat diese Buchstaben, seht ihr links ein Schwert. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Schwert des Islam. Wo Dar al-Harb, wo das Gebiet des Schwertes einnehmen muss. Also wenn sie Frieden wollen, dann bitte ändert zuerst mal eure Fahne. Und seht ihr, das ist das grundsätzliche erste Glaubensbekenntnis eines Muslims, ein rituelles Gebet, er sagt das mehrmals auf, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter. Aber wisst ihr, in 5. Mose Kapitel 6, Vers 4 bis 5, hören wir den Gott Israels reden, wo es heißt, höre Israel, der Herr, unser Gott ist Herr allein. Versteht ihr? Das sind zwei Ansprüche. Es gibt nur den einen Gott, es gibt nur keinen Gott außer Allah, Mohammed ist sein Gesandter. Oder höre Israel, der Herr ist unser Gott, ist Herr allein. Und das ganze Neue Testament redet nur vom Gottessohn. Und im Islam wird gesagt, Gott hat keinen Sohn. Liebe Freunde, das ist der Konflikt, der mit voller Wucht vor 2 Wochen aufgebrochen ist. Und weil diese Lehre im Koran verankert ist und der Koran die letzte Offenbarung Allahs ist und Mohammed das Siegel der Propheten, wie es gesagt wird, muss es auch so bleiben. Ich meine, die Juden und Christen haben das Buch der Bibel gefälscht, kann man nicht mehr ernst nehmen. Und Allah wird sich durchsetzen. Ein jüdischer Staat innerhalb von diesem Dar al-Islam, Haus des Islam, wo Islam mal geherrscht hat, ist deshalb undenkbar. Und schon gar nicht an genau diesem Ort, wie es die alten Propheten gesagt haben, am Ende der Tage werde ich dich wieder sammeln. Damit ist die Bibel 1:1 als Wahrheit bestätigt vor den Augen aller Menschen. Oder wie es am Schluss von Jesaja heißt, ward jemals so etwas gesehen? Dass eine Nation an einem Tag geboren wurde. 14. Mai 1948. Staat Israel wieder ausgerufen. Genau wie es die Bibel vorausgesagt hat. Und zwar genau in dieser Phase. Sie sind im Unglauben zurückgekommen. Man nimmt an, es hat vielleicht zwischen 10 und 50 messianische Juden gehabt. Ein paar Familien, die an den Herrn Jesus geglaubt haben. Aber immer, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, gab es immer einen kleinen jüdischen Überrest im Land. Und Gott hat es verheißen. Das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen. Ja, wie häufig sind sie geknickt gewesen, aber nicht zerbrochen, weil der lebendige Gott mit ihnen ist, liebe Freunde. Und seht ihr, ein Staat an diesem Ort, wo eigentlich laut islamischer Lehre der Islam geherrscht hat, und weil Allah die letzte Offenbarung mittels Mohammed die letzte Offenbarung ist, wird sich das durchsetzen und so weiter. Solange der Judenstaat dort ist, ist klar, die Bibel hat Recht. Und deshalb dieser fanatische Hass gegen Israel. Ich meine, in Australien, habt ihr vielleicht mitbekommen, in der Oper haben sie eine Versammlung gehabt, da haben die Leute geschrien, vergaß die Juden. Was interessiert die Leute in Sydney, im schönen Australien, das kleine jüdische Land? 8 Millionen Menschen, ungefähr nochmal so viel außerhalb der. Das ist es denn schon. Was ist das? Es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf. Und in ihrem Kampf gegen die Juden, dass der irgendwie legitimiert wird, so ein bisschen geschichtlich und so weiter, religiös, um die Massen zu mobilisieren, behaupten sie, Israel besetzt die drittheiligste Stätte des Islam. Al-Quds, Jerusalem. In unserer Zeitschrift Nachrichten aus Israel veröffentlichten wir im Jahr 2001 einen sehr erhellenden Bericht über den muslimischen Anspruch auf Jerusalem unter dem Titel Jerusalem, eine heilige Stätte des Islams? Fragezeichen. Ich zitiere, der Anspruch der Muslime auf Jerusalem stützt sich auf Aussagen des Korans. Obwohl dort Jerusalem nicht ein einziges Mal erwähnt wird, nicht ein einziges Mal wird Jerusalem im Koran erwähnt, und es gibt auch einen guten Grund dafür, ich komme gleich nachher drauf, enthält die 17. Sure, der Koran ist aufgeteilt in Suren, da in verschiedene Kapitel, und zwar sind die nicht inhaltlich oder chronologisch, sondern der Größe nach aufgeführt. Und in der 17. Sure hat es einen Hinweis auf die fernste Moschee, Sure 17,1, gepriesen sei der seinem Diener des Nachts von der unverletzlichen heiligen Moschee zur fernsten Moschee führt. Und gibt es da wirklich hier eine Basis für das von Muslimen häufig vorgebrachte Argument, dass die fernste Moschee, auf Arabisch Al-Aqsa, die entfernteste, sei die heutige Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem? Die Antwort darauf lautet nein. Nein, und zwar ganz einfach, Mohammed ist im Jahr 632 nach Christus gestorben. Und zu dieser Zeit war Jerusalem eine Stadt im byzantinisch-christlichen Reich. Jerusalem wurde erst 6 Jahre nach dem Tod von Mohammed erobert, im Jahr 638 vom Kalif Omar. Und während dieser Zeit gab es nur Kirchengebäude, und auf dem Tempelberg stand die Kirche, die im byzantinischen Stil gebaute Kirche St. Maria von Justinian. Die Al-Aqsa-Moschee wurde 20 Jahre nach der Erbauung des Felsendomes durch den Kalifen Abd el-Amik errichtet, und der Name Omar-Moschee für den Felsendom ist irreführend. Um das Jahr 711 also 80 Jahre nach dem Tod von Mohammed, wurde die byzantinische Kirche auf dem Tempelberg von Abdelmaliks Sohn Abdelwahad in eine Moschee umgewandelt. Das ist es, liebe Freunde. Er nahm keine Veränderungen am ursprünglichen Gebäude einer Basilika mit einer Säulenreihe auf beiden Seiten des rechteckigen Kirchenschiffs vor, sondern fügte lediglich eine Kuppel hinzu, natürlich auch jetzt heute mit islamischen Inschriften, damit es wie eine Moschee aussieht. Und jeder kann das nachgucken. Ihr könnt dorthin gehen und dann seht ihr, das war ursprünglich eine Kirche. Und von da an nannte er die Kirche Al-Aqsa, damit der Name, der im Koran in Sure 17 erwähnt, Bezeichnung ähnelte. Aus diesem Grund konnte Mohammed niemals diese Moschee im Sinn haben, als er den Koran niederschrieb, denn sie existierte ja erst 3 Generationen nach seinem Tod. Und viele Experten haben bereits seit langem nachgewiesen, dass Mohammed logischerweise die Moschee in Mekka als die unverletzlichste und die Moschee in Medina als die fernste bezeichnete. Dies vielleicht als kurzer Hinweis, um was es vom religiösen Anspruch, auch vom Islam her, mit Jerusalem auf sich hat. In der Hadith später heißt es, dass dem, welcher, das sind dann Ergänzungen, das sind die Überlieferungen und Anweisungen von Mohammed, heißt es dann, dem, welcher nach Jerusalem kommt, sind alle seine Sünden vergeben durch Allah. Jeder, der einen Tag in Jerusalem fastet, ist gerettet vom Feuer der Hölle. Da haben sie dann noch was dazugefügt, um Jerusalem diesem Platz zu geben. Und im Laufe dann seit 700 durch die Jahrhunderte hindurch ist Jerusalem überhaupt kein Thema mehr gewesen für die islamische Welt. Es gibt Bilder von der Oman-Moschee aus 1800 nach Christus. Da sieht man, wie der Platz verludert ist, alles runtergekommen. Kein Mensch kümmert sich dazu. Der Muslimrat, der oberste Muslimrat, hat in einer Broschüre aus dem Jahr 1935 aus dem Tempel, über den Tempelberg in Jerusalem geschrieben: Dieser Platz ist einer der ältesten der Welt. Seine Heiligkeit rührt von frühester Zeit. Seine Identität mit dem Tempel von Salomo ist jenseits jeglicher Diskussion. Ja, und jetzt ist auf einmal der Staat Israel wieder da. Der Feind weiß genau, wohin das führt. Er kennt die Bibel, der Teufel kennt die Bibel und er setzt alles daran, letztendlich die Wiederherstellung Israels, die Erfüllung biblischer Prophetie, insbesondere die Wiederkunft Jesu zu verhindern. Der Widerstand gegen den Aufbau Israels, gegen die Wiederherstellung Jerusalems als geistliches Zentrum ist nicht Neues. Es ist seit allen Zeiten das Nein des Teufels gegen das Ja des Christus. Es ist Widerstand gegen seinen wunderbaren Plan. Erfüllung biblischer Prophetie muss verhindert werden. Ja, liebe Freunde, aber wir fragen uns, wo stehen wir denn heute? Wo stehen wir denn heute? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt mal Psalm 83 auf. Psalm 83, da heißt es: Bleib nicht ruhig, oh Gott, schweige nicht, sei nicht still, oh Gott. Warum dieses innige Flehen von Asaf? Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk. Ist nicht das, was wir heute sehen? Denn die Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Also es geht nicht um Lamm, sondern es geht um Hass gegen den lebendigen Gott. Das ist das tiefste Motiv. Deine Feinde toben, sagt Asaf. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk. Sie verabreden sich gegen deine Schutzbefohlen. Sie sprechen, komm, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien. Genau das haben wir gehört, haben wir gesehen. Wir können es kaum fassen, auch wie das rein strategisch vom israelischen Geheimdienstmilitär überhaupt möglich war. Aber es ist Tatsache. Dass sie kein Volk mehr seien, das ist das Ziel. Endlich der Judenstaat hinweg, in der Gründungscharta der Hamas steht drin, Zerstörung Israels ist unser Ziel. Dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Ja, warum? Weil mit Israel ist eben der Gott Israels verbunden. Und dann, sie haben einen, Vers 6, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen, nicht gegen die Juden, wo da ein bisschen Land besetzt haben, wie sie meinen, oder ihnen das Land sogar weggenommen habt, wie sie behaupten. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen, liebe Freunde. Vers 7, die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter, Gebal, Ammon und Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus, auch Assur hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden. Liebe Freunde, das sind alle Nationen rund um Israel. Das Philisterland, das ist der Gazastreifen, Bewohner von Tyrus, wo ist das? Das ist der Libanon. Wo kommen denn die größten Gefahren her? Ja, von Hamas im Süden, ja, vom Libanon mit der Hisbollah, wo noch viel mehr Raketen auf Israel gerichtet hat. In 2. Chronik 20 gibt es dort einen Krieg unter Josaphat, wo er auch gegen die Feinde kämpft, die vor allem die Moabiter und Edomiter und Ammoniter. Aber das hat sich in der Geschichte Israels nicht erfüllt. Liebe Freunde, das ist ein hochprophetischer Psalm. Und auch Assur hat sich ihnen angeschlossen, heißt es hier im Vers 9. Assyrien, also wo die auf der syrischen Seite des Golan stehen die iranischen Terrortruppen, angeführt von den Assad-Schergen, nur bereit, um auch vom Osten her reinzuschlagen. Und wir wissen, dass der Iran hinter all dem steht. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen, eben den Hamas-Leuten, den Hisbollah-Leuten und im Osten Assur, Assyrien. Damit ist natürlich nicht nur Syrien, sondern ja, es ist wirklich zum Heulen, gell? Ja, ja. Und wir fragen uns, wo führt das hin, liebe Freunde? Wie heißt es hier? Wo soll das enden? Wo soll das enden? Liebe Freunde, sind wir jetzt schon in dieser Zeit von Psalm 83, wo, wenn das nämlich losgeht, dann gibt das einen verheerenden Krieg und zusammen mit den Syrern sind auch die Russen schon in Syrien und kommt es dann so weit mit Gog und Magog, dass der Russe auch noch eingreift und dann nachher auf den Bergen Israels umkommt? Kommt jetzt eine solche militärische Katastrophe, wo daneben nachher die westlichen Nationen einen Bund machen, einen Friedensbund und sagt, nachdem die Terrororganisationen vernichtet sind, jetzt müssen wir endlich mal Frieden machen und der Bund mit dem Antichrist unterzeichnet wird und wir in die Trübsal kommen. Stehen wir kurz davor? Liebe Freunde, ich weiß es nicht. Und geht bitte nicht nach Hause und sagt, ja, der Friedrich Peter vom Mitternachtsruf, ja, der hat gesagt, ab Psalm 83 und so, und das ist ja ganz extrem. Und nein, liebe Freunde, wisst ihr, wir sind doch große Freunde, Israel. Wir lieben Gott, wir leiden, wir weinen, wenn wir diese Bilder, diese Videos und alles sehen, es ist ja furchtbar. Liebe Freunde, aber wir dürfen zwei Sachen nicht machen. Und vor zwei Sachen sind wir leider immer wieder gefährdet, sie doch zu tun. Das eine ist spekulieren. Wir möchten doch so gerne wissen, oder? Ja, was ist jetzt das Nächste? Das ist ja spannend. Und was kommt dann dann und dann und dann? Hört auf! Lasst das Wort Gottes sein. Und wir werden dann, wenn die Erfüllung da ist, werden wir wissen, das hat sich jetzt so erfüllt. Aber zur Zeit können wir das nicht sagen. Deshalb, liebe Freunde, einfach einen Schritt zurücktreten und auch in Demut sagen, wir wissen es nicht, aber Herr, was wir wissen ist, dass dein Plan sich erfüllt, was wir wissen ist, dass er zum Ziel kommt und was wir wissen ist, dass er alles unter Kontrolle hat. Der Philipp und ich auf der Hinfahrt, wir haben so eine Audiobibel im Auto und da hören wir immer regelmäßig an dem Wochentag, wo angesagt ist, hören wir Sprüche. Und dann haben wir zuerst das Kapitel 21 gehört. Und da heißt es, gleich Wasserbächen in der Hand ist das Herz des Königs. Er leitet es, wie er will. Liebe Freunde, das macht uns doch getrost in aller Unruhe, oder? Das gibt uns doch Gewissheit und Zuversicht. Er sitzt im Regiment. Wer Israel antastet, tastet seinen Augapfel an. Liebe Freunde, hat euch jemand mal so richtig ins Auge gelangt? Ja, müsst ihr mal probieren. Mach mal. Hier ist egal, aber hier. Oh, jetzt reicht's aber. Das ist das eins von der heikelsten Organe und was wir haben, das Auge, ganz heikel. Ganz reagiert auf ein kleinstes Staubkörnchen. Ah, oh, da reibt man eine halbe Stunde lang das Auge nachher, oder? Das sagt Gott in Bezug auf Israel. Das ist seine Beziehung. Liebe Freunde, wenn es um Israel geht, geht es um ihn selber. Es geht um ihn selber. Also, liebe Freunde, bitte nicht spekulieren. Ja, hinhorchen und wachsam sein und wirklich auch vergleichen, Herr, ist das jetzt diese Zeit? Wo stehen wir heute? Ja, das ist gut. Aber bitte nicht übers Wort hinausgehen. Und das Zweite ist, kein Araberhass, kein Muslimhass. Liebe Freunde, als Christen dürfen wir dem keinen Raum geben. Wir sollen unsere Feinde lieben. Natürlich sollen wir Hamas nicht begrüßen. Ist ja klar. Sind die Feinde Gottes. Aber der normale Moslem, wir haben ihm mit Liebe zu begegnen. Er ist nicht unser Feind. Er braucht Christus. Er braucht das Heil. Er braucht nicht noch mehr Druck und auf die Mütze. Nein. Araber und Muslime sind nicht unsere Feinde, liebe Freunde. Bitte. Bitte nehmen wir das mit. Menschlich gesehen würde man sagen, aber ich. Oder? Und dann. Aber hallo. Aber liebe Freunde, genau das darf nicht sein. Es ist die Botschaft der Liebe, die dir Menschen überführt. Ich finde, einer von den krassesten Bibelversen, finde ich, wo es heißt, eine sanfte Antwort zerbricht Knochen. Ja, möchtest du dem anderen mal richtig zurechtbringen? Eine sanfte Antwort zerbricht Knochen. Das geht viel tiefer. Versteht ihr? Leben wir. Wir sollen Salz sein, wir sollen ein Licht sein, oder? Das ist unser Auftrag, liebe Freunde, Salz und Licht und Segen zu sein, Friedensstifter. Also nicht spekulieren und kein Hass. Aber beten sollen wir, Psalm 122, betet für den Frieden Jerusalems. Keine Stadt ist in der Geschichte der Menschheit so viel angegriffen, so viel zerstört und so viel wieder aufgebaut worden wie Jerusalem. Diese Stadt hat Gebet nötig wie niemand. Deshalb haben wir den Auftrag, betet für den Frieden Jerusalem. Da sollen wir eifrig sein. O Herr, erfülle dein prophetisches Wort. Bring du Jerusalem den Frieden, den kein Politiker und auch kein Militär herstellen kann. Liebe Freunde, gibt es etwas, das wir aus dieser Situation konkret lernen können? Ganz praktisch für uns? Oh ja. Liebe Freunde, es sind 28 Ortschaften. Alle rund um den Gazastreifen sind angegriffen worden, simultan, in einer generalstabsmäßigen Planung. Städte, Siedlungen, Kibbutz. Es hat einen Kibbutz gegeben, wo es keinen einzigen Toten gab. Habt ihr das mitbekommen? Siehst du? Das bringt die Berner Zeitung nicht. Und der Bund und die Guten, die ihr hier habt. Liebe Freunde, ein Kibbutz, kein Toter. Wisst ihr, was dort war? Jeder Kibbutz hat so ein Sicherheitsteam. Die haben ja, vor allem die rund um den Gazastreifen, haben Sicherheitszäune und die sind organisiert mit einem Sicherheitsteam. Und da hat es einen Sicherheitsverantwortlichen. Und ein Team. Und im Kibbutz Nir Am, 1943 gegründet, war eine 26-jährige Frau die Verantwortliche für die Sicherheit. Sie hieß Inbal Rabin Liebermann. Sie war verantwortlich für die Sicherheit. Sie diente in einer Kampfeinheit des... Das rumort da irgendwie. Ja? Sie diente im Militär in einer Kampfeinheit und sie war die erste Frau, der man in Israel die Verantwortung für die Sicherheit von so einer Siedlung, von einem Moschaf gegeben hat. Und wisst ihr, was die gemacht hat? Sie ist am Morgen, wie alle anderen auch, durch die 2000 Raketen, ist sie erschrocken und wach geworden. Und die 2000 Raketen, die dienten ja nur als Schutzschild, damit unten durch die Hamas angreifen konnte, oder? Das weiß man heute. Und diese Frau, die sind wohl organisiert miteinander, dieses Sicherheitsteam, die bekam dann per SMS eine Meldung, ja, Raketenalarm, bringt euch in Sicherheit und so weiter. Und wir geben euch weitere Infos, sobald es weitergeht. Und diese Frau hat gesagt, dieser Lärm, diese Schüsse, diese Explosionen, das ist was anderes. Das sind nicht die Raketen. Das ist was anderes. Und sie hat gemerkt, jetzt muss ich handeln. Das ist was anderes im Anzug. Sie wusste nichts. Heute wissen wir alle, sie wusste nichts. Sie hat gehandelt, wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat sofort ihre 11 Männer zusammengetrommelt, hat den Waffenschrank aufgerissen, die schweren Waffen rausgenommen, hat diese Männer rund um den Siedlung, hat sie strategisch positioniert, die ist fast hysterisch schreiend von Haus zu Haus gerannt, die Leute geweckt, sofort in den Bunker, sofort in die Schutzräume und so weiter. Und als die dann kamen, sind die Hamas-Terroristen alle zusammen verschossen worden. 25 Terroristen. Keiner hat Schaden erlitten. Dieser Kibbutz, der hatte außerhalb eine Hühnerfarm. Und dort waren 9 arabische, palästinensische Arbeiter. Und unterwegs hat einer von denen, der Inbal, angerufen und gesagt, da fahren Leute rum und die Israelis schießen auf uns. Keiner konnte sich ja vorstellen, dass die Hamas mit Autos da auf israelischem Gebiet rumfahren. Sie dachten, das sei die Israeli, und die Inbal hat gesagt, sofort legt euch nieder, versteckt euch und so weiter. 7 von den 9 sind beim Hühnerstall ums Leben gekommen. Ihre eigenen Leute. Aber seht ihr, dieser Kibbutz hat überlebt, weil eine Frau wachsam war, liebe Freunde. Und das ist es, was wir lernen sollen. Wir sollen nicht spekulieren, nicht hin und her gehen und schon gar nicht uns auf irgendetwas einlassen. Fanatisch oder so, bringt nichts. Aber was wir lernen sollen, ist das: Wir sollen wachsam sein. Das müssen wir lernen und das müssen wir mitnehmen und das müssen wir in unserer Zeit, ja, lest die Zeitungen und guckt euch Sendungen an und hört, was die Politiker heute alles versprechen, heute Abend, wenn sie dann gewählt sind für die nächsten 4 Jahre. Seid wachsam, liebe Freunde. Liebe Freunde, das rettet Leben, das rettet, das hält euch parat. Wann kommt der Herr wieder? Wir wissen es nicht. Was ich euch aber sage ist, wacht, wacht. Ich habe das heute Morgen in meiner Bibellese gelesen, aus dem Markus-Evangelium. Muss ich schnell öffnen. Markus Kapitel 13, Vers 32. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sagt der Herr Jesus selber. Auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Und dann sagt er das, Vers 33. Habt Acht. Habt Acht. Wir wissen nicht, wo diese Zeit hinführt. Gibt der Herr nochmal Gnade? Wir wissen es nicht. Habt Acht und wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Land reiste, sein Haus verließ, seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen sollte. Und hier Vers 35 noch einmal, falls wir es überhört oder überlesen haben. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Am Abend oder zur Mitternacht, Mitternachtsruf. Oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich euch aber sage, das sage ich allen zum dritten Mal. Wacht, wacht. Liebe Freunde, nehmen wir das mit von diesem Morgen, diese Hebräerstelle, die werde ich dann ein anderes Mal mit euch besprechen. Nehmen wir das mit. Was ich euch sage, das sage ich euch allen. Wacht. Wacht. Im Persönlichen. Wachen über deine eigenen Seele, dass diese Bilder nicht aus dir einen Fanatiker machen, dass diese Nachrichten nicht dich zu Zorn und ich weiß nicht verleiten. Wach über deine persönlichen Seele. Wach über deine persönlichen Nachfolge. Wie folgst du dem Herrn nach? Bist du treu im Kleinen, dort wo es niemand sieht? Nicht am Sonntagmorgen hier im schönen Saal vom Hotel Kreuz. Nein. Folgen wir wirklich dem Herrn Jesus nach? Sind wir wirklich treu in den kleinen Dingen? Oder gucken wir nur auf Äußerlichkeiten, auf gutes Ansehen, ja, auf die Meinung von den anderen? Sind wir wirklich Männer und Frauen Gottes, die ihm von Herzen nachfolgen, die tun, was sein Wort von uns verlangt? Leben wir nicht nur für uns persönlich, sondern auch mit unseren Nächsten und Liebsten, in der Ehe, in der Familie, in der Großverwandtschaft, auf Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft. Leben wir auch dort als Salz und als Licht? Sind wir auch dort wirklich treu? Sind wir draußen so, wie wir eigentlich es bekennen? Sind wir treu gegen außen? Lesen wir regelmäßig in der Bibel? Beten wir tagtäglich? Liebe Freunde, sind wir wirklich bereit, wenn der Herr heute Nachmittag kommt? Sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt? Das ist doch die Frage, die sich stellt. Bist du, bin ich bereit? Liebe Freunde, ich predige euch nicht das und selber mache ich es ganz anders. Häufig am Morgen bete ich, Herr, wenn du heute wiederkommst, ich möchte bereit sein. Ich möchte nicht zu Schanden werden. Ich möchte nicht überrascht werden. Ich möchte bereit sein. Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Das Mittel dazu, sagt Jesus, habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Amen.